Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Einige von uns, von euch haben uns diese Woche schon gehört bei Patreon. Es ist die wilde Phase der Saison hat begonnen. Play-in hat begonnen, wir sind mittendrin. Playoffs stehen vor der Tür und Jason Tatum übernimmt einfach ganz kurz den Scoring-Part von Jaylen Brown. Curry und LeBron bieten irgendwie ihre beste Interpretation der finalen Szene von Heat zwischen Robert De Niro und Al Pacino. Man hat Spaß, würde ich sagen. Und wir wissen auch fast schon, wie die gesamte erste Runde aussieht. Also zwei Serien stehen noch aus, aber es gibt einiges zu bereden. Es gibt sehr viel zu bereden und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der schon lang nicht mehr Unbeschriebene.
Ole Freax.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, letzte Nacht war Nachtschicht angesagt, habe ich gehört. Hast du es genossen?
Ja, schon. Also ich bin auch relativ froh, weil ich nicht die Nacht davor erwischt habe, die halt. Also, ich meine, es ist natürlich okay, weil Celtics haben ja gewonnen. Aber ja. Die Spiele waren natürlich nicht besonders spannend und diese Nacht war das natürlich anders. Also schon das erste Spiel war sehenswert oder sehenswert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es war spannend. Es war jetzt nicht der schönste Basketball, den man da so gesehen hat, aber es war irgendwie auch schon relativ aufregend und war quasi ein gutes Vorprogramm. Ich habe erst gedacht, also als das losging und als Memphis so im ersten Viertel schon mit 21 Punkten geführt hat. Das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn Kristall quasi das Vorprogramm von Dave Chappelle ist. Also man will dann einfach nur von der Bühne schreien, damit es endlich losgeht. Ja. Und das hat sich dann aber relativ schnell gefangen und war dann ja auch ein spannendes Spiel. Und das zweite Spiel hat dann aber natürlich alles in den Schatten gestellt und finde ich auch sehr schnell deutlich gemacht, warum halt Play-In doch eine ganz gute Idee ist und warum das halt echt relativ großen Mehrwert bringt. Also so ein aufregendes und sagen wir mal, großes Spiel gab es halt während der Saison nicht so oft. Und da lohnt sich's dann halt einfach sofort.
Ja, also tendenziell, je mehr aufregende Spiele die NBA irgendwie in ihre Saison reinbekommt, desto besser. Also wir haben ja schon oft genug drüber geredet, dass es da wirklich mangelt. Also und ja, ich muss sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt. Ich gestehe, ich habe es ja vorgeschrieben, ich habe lang damit gehadert, ob ich eventuell mal wieder aufstehe. Hab dann aber doch entspannt heute Mittag geguckt und ausgeschlafen bin ich trotzdem nicht. Ich habe Old Man-Probleme, mal wieder morgens Basketball gespielt, mir gleich den Rücken verrissen. Und ja, jetzt leide ich halt ein bisschen. Aber gut, LeBron hat ja auch Probleme, zwar mit dem Auge, nicht mit dem Rücken, sieht drei Körbe, trifft dann trotzdem den mittleren. Aber ja, deswegen steht er in den Playoffs gegen die Suns. Kommen wir dazu, weil wir hangeln uns heute einmal quer durch die Serien, die schon feststehen. Und da, ihr wisst ja, wir verquatschen uns gern auch am Dienstag wieder. Haben uns die 25 Minuten nicht gereicht für die Play-In-Preview, deshalb 10 Minuten und pro Serie. Und die Serien, die noch nicht feststehen, denen werden wir uns dann eventuell wahrscheinlich irgendwie noch annehmen. Und vielleicht tun wir das bei Patreon. Denn auf patreon.com/korbjäger-podcast und Korbjäger mit,
aye.
So sieht das aus, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits, die von wir gewissermaßen auch irgendwie dafür extra Content. Wie gesagt, zum Beispiel diese Play-In-Preview ist bei Patreon gelaufen und eventuell gibt es dann noch eine Serien-Preview. Vielleicht läuft die auch auf dem offiziellen Kanal. Wie immer haben wir uns da noch nicht abgesprochen, aber wir werden mal sehen, was die nächsten Tage so bringen. Und genau, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, da wir ja zeitlich natürlich mal wieder sehr eng gepolt sind, direkt rein ins Spiel von heute Nacht. Was war für dich so die entscheidende Erkenntnis aus diesem Spiel?
Es gab einige, würde ich sagen. Also vor allem hat sich es irgendwie während des Spiels halt mehrfach gedreht. So gerade am Anfang in der ersten Halbzeit sah LeBron für mich aus, als wäre er halt nicht gesund. So als wäre er vor allem auch nicht so richtig in der Lage, ein bisschen zu explodieren und seinen Knöchel in der Form zu belasten, wie das halt eigentlich nötig ist. So gerade einige Layup-Versuche, die er hatte, sahen, finde ich, schon relativ dürftig aus. Also weil es auch so wirkte, als käme er gar nicht richtig vom Boden weg. Mhm. Das hat sich dann aber in der zweiten Hälfte gedreht. Grundsätzlich hat sich ja bei den Lakers in der zweiten Hälfte sehr viel gedreht. Also Anthony Davis war in der ersten Halbzeit unsichtbar, weil ihm Draymond komplett den Stecker gezogen hat. In der zweiten Halbzeit hat Anthony Davis durchgespielt, war selber defensiv unfassbar wichtig, gerade in dieser Defense gegen Curry. Also auch, dass sie es am Ende geschafft haben. Ja, das ist vielleicht das Wichtigste. So diese Intensität in der Defense, wenn sie gefordert ist, wie die Lakers die hochschrauben können, das ist. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob sie das aktuell abrufen können, und das konnten sie halt abrufen. Und dass sie das zum Beispiel nach diesem Wurf von LeBron, in dem er 48 Ringe gesehen hat und irgendwie durch, durch höhere Mächte den richtigen gefunden hat, dass sie es danach geschafft haben, zu verhindern, dass Curry einen einzigen Wurf los wird, indem sie ihn zum Beispiel in der eigenen Halbzeit, in der eigenen Hälfte, mit drei Verteidigern eigentlich kalt stellen. Das ist halt schon relativ speziell, und das hat irgendwie für mich nochmal so ein bisschen gezeigt, wie hoch eigentlich so das defensive Potenzial des Teams ist. Und offensiv sind sie halt für mich im Moment nicht sonderlich gut, aber da habe ich halt auch eher das Vertrauen rein, dass das sich mit der Zeit noch drehen kann. Und sie haben halt dann letztendlich doch ein über weite Strecken schon sehr, sehr starkes Spiel der Warriors halt absorbiert und trotzdem gewonnen. Und das hat irgendwie nochmal verdeutlicht, warum sie trotz dieser Situation, in der sie sind, jetzt als Seventh Seed für mich schon der Favorit sein sollten in der Western Conference, auch wenn sie, glaube ich, nicht unverletzlich sind.
Ja, vom Potenzial her würde ich dir zustimmen. Und auch, also du hast schon gesagt, die Defense hat auch das Potenzial genauso abgerufen. Und gleichzeitig, ich sehe sie irgendwie auch als Favorit. Deswegen fand ich, wir haben es am Dienstag schon, oder ich habe es am Dienstag schon gesagt, diese Legacy-Malerei von wegen der härteste Weg aller Zeiten und so. Also ich meine, sie sind halt eigentlich tendenziell der Favorit. Das Problem ist halt, ob sie ihre, oder die Frage ist halt, gut, klar, irgendwie auch ein bisschen auf der Hand, ob sie ihre maximale Leistungsfähigkeit gerade in der Offense erreichen. Beziehungsweise vor dem Spiel, wie du sagst, war es in der Defense. Das können sie, und Offense, ich bin schon mal gespannt, weil was du gesagt hast zu LeBron, also zweite Halbzeit sah besser aus, aber er hat's, ja, also ob halt so diese Spritzigkeit wirklich zurückkommt oder ob vielleicht auch die Warriors einfach gute Verteidiger für ihn hatten, weil ich meine, Wiggins zum Beispiel ist jetzt zwar, also physisch nicht so, kann jetzt nicht so dagegen halten, ist aber halt flinker natürlich, oder Toscano Anderson damit mit seiner Länge, bereitet ihm natürlich irgendwie Probleme, und zumal dann halt im Hintergrund auch noch irgendwo Draymond Green durch die Gegend geschwebt ist und irgendwie überall war, wo er sein sollte. Von daher bin ich da mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, ich meine, was man halt sagen muss, die Defense, also die Warriors, also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen neu verliebt in die Warriors. Ich weiß, früher schon mit Clay und Steph, aber also ich schaue dem Team irgendwie mega gern zu. Und auch jetzt wieder, es ist halt nur aber trotzdem so, dass natürlich, abgesehen von Steph, was die Creation angeht, also da sage ich jetzt auch nichts Neues, sie sich schon schwer tun. Das heißt, vielleicht waren es für die Lakers da etwas, also auch in Anführungszeichen natürlich, weil es war ja ein hartes Stück Arbeit, aber in Anführungszeichen ein dankbarer Gegner, einfach weil sie halt zwar den besten Offensivspieler der Liga hatten, in meinen Augen, zu kontrollieren hatten, aber eben sonst außenrum ist halt alles, also keiner ist, bei dem du jetzt sagst, okay, der liefert dir jetzt permanent, oder der liefert dir auf jeden Fall auch nochmal 20, 25 Punkte plus. Also Wiggins hatte seine extrem guten Phasen und liefert auch relativ konstant, aber trotzdem hast du halt Draymond zum Beispiel, der halt offensiv in dem Spiel jetzt kein Faktor war. Du hast halt viele Rollenspieler, es fehlt halt eigentlich so ein bisschen so dieser zweite Star, und die Offense der Warriors ist trotz dieser ganzen Bewegung vielleicht ein bisschen leichter zu kontrollieren, als dies dann der Suns sein wird, also kommen wir ja gleich dazu. Aber ja, trotzdem, Warriors, mega viel Spaß gemacht, und Juan Toscano Anderson ist vielleicht mein neuer Irrational Favorite Player, oder einer meiner neuen Irrational Favorite Players, weil irgendwie
kann ich den gut nachvollziehen. Also auch sein Aktivitätslevel gerade in der ersten Hälfte fand ich schon auch sehr, 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 sehr sehenswert und beeindruckend. Und auf der anderen Seite Alex Caruso auch, ne? Ist jetzt nicht der erste Name, der einem einfällt bei den Lakers, aber war in diesem Spiel, finde ich, auch extrem wichtig. Nicht zuletzt, weil er einen sehr, sehr schlechten Dennis Schröder halt ersetzt hat und es deutlich besser gemacht hat in diesem Fall. Also gerade defensiv, was für Druck er auch dann auf den Ballhändler Curry ausüben kann, ohne dabei seine Position zu opfern. Also es gibt ja auch andere Leute, die auf Steals gehen und dabei halt ihre Position opfern. Andre Drummond hat das ein paar Mal sehr, sehr clever gemacht, meiner Meinung nach. Clever in nicht ernst gemeinten Anführungszeichen.
Andere Richtung, ja.
Aber Caruso hat das schon echt stark geschafft. Auch Wes Matthews, den sie dann entmottet haben, der war in der zweiten Halbzeit, finde ich, schon sehr wichtig dafür, dass sie dieses Spiel halt drehen konnten. Ich meine, es hat natürlich auch dabei geholfen, dass die Warriors, ich glaube, am Ende waren es da 20 Turnover, nachdem es in der ersten Halbzeit 5 waren. Sie haben ein paar Mal auch dankbar den Ball hergeschmissen, aber es war schon auch einer sehr, sehr starken Defense, finde ich, der Lakers geschuldet. Und da hatte Caruso auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Auch offensiv. Ich meine, Schröder hat natürlich eigentlich andere Qualitäten als Scorer, gerade so was eigene Creation angeht. Aber wenn es einfach darum geht, sich klug abseits des Balles zu bewegen, den Ball dann zu bekommen und schnell eine Entscheidung zu treffen, passt Caruso einfach so gut neben LeBron und auch teilweise neben Davis, dass es manchmal dann, finde ich, schon, also es war jetzt kein Wunder in dem Spiel, dass Caruso die Crunchtime bekommen hat und nicht Schröder. Und ich glaube, es war auch dann tatsächlich ein bisschen mitentscheidend dafür, dass die Lakers das Spiel am Ende gewonnen haben.
Ja, ich glaube, die Entscheidungsfindung bei Caruso ist echt ein ganz entscheidender Punkt. Es gab ja irgendwie auch die eine Szene, als er den Ball von LeBron bekommt, direkt zum Korb zieht und dann ablegt. Ich weiß nicht mehr genau, auf wen es war, aber das stimmt schon. Und halt eben so dieses Ding einfach, dass er Raum schaffen kann, für die anderen, also vor allem für LeBron und Davis und dann eben diese Defense, fand ich schon auch sehr, 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 sehr beeindruckend. Also gerade so wie eben Curry. Also weil Curry einfach, also klar, also vielleicht macht Curry auch manchmal den einen oder anderen Haken zu viel, aber trotzdem bei seinem Handling irgendwie so unter Druck zu setzen, wie du sagst, ohne die eigene Position aufzugeben, schon beeindruckend. Ja, keine Ahnung. Und Toscano Anderson, ich finde es geil, wenn du ihn beobachtest, wenn er nicht on-ball ist. Also er bewegt sich auch dann die ganze Zeit, ne? Also so ja. Zone raus, Zone rein, guckt die ganze Zeit, irgendwie hilft irgendwie da aus.
Oder also auch im positiven Sinne hyperaktiv, ne?
Ja, absolut, absolut. Oder als LeBron ihn, also LeBron verteidigt mal, hat einmal und LeBron so ein bisschen aufpostet, wo er dann irgendwie so ein kleines Schwätzchen anfängt noch nebenher. Super Typ.
Ja.
Und halt, wie gesagt, also habe ich am Dienstag gesagt, also für nächstes Jahr, glaube ich, hat Golden State echt schon, also hat wieder so ein bisschen so seine Rollenspieler gefunden, die weiterhelfen können, wenn dann Clay wieder da ist. Je nachdem, wie lange es natürlich dauert, bis Clay wieder Clay ist.
Ja. Oder und sie haben, also das fand ich halt in dem Spiel auch echt nochmal sehr sehenswert. Sie haben immer noch einen der, ich würde mal schätzen, drei wertvollsten Playoff-Verteidiger der Liga. Also ich finde, diesen Level kann halt Green immer noch erreichen. Da war ich mir vor der Saison nicht mehr so sicher und ist aber einfach wieder da. Und damit haben sie dann zwei essentielle Bausteine, ein paar Rollenspieler und das Fragezeichen Clay. Und dann schauen wir mal, was sie sonst so mit Wiseman machen. Ich glaube jetzt nicht, oder also da verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, dass sie dieses Jahr nicht Meister werden, aber es wird sehr, sehr spannend. Also sie sind für mich das spannendste Team in der Offseason.
Absolut, weil wir haben es ja auch schon vor ein paar Wochen mal besprochen, es gibt ja viele Möglichkeiten, dass sich was bewegt. Also und von daher, bin ich auch gespannt, aber ich finde, sie haben irgendwie ein ganz cooles Fundament und sie haben halt wieder diesen spaßigen Basketball und Curry zuzuschauen, macht eh Spaß.
Ja. Sollen wir loslegen mit den Serien? Ja, weil
wir kommen
nämlich schon wieder in. Ich starte mal den Timer, wa?
Ich starte den Timer, genau.
Läuft.
Ich meine, ich habe es ja schon angedeutet. Also ich gehe so ein bisschen davon aus, dass die Suns eventuell rein vom Spieler-Setup her oder rein vom Team-Setup her offensiv den Lakers durchaus mehr Probleme bereiten können als die Warriors, einfach weil halt nicht so diese klare. Wie hat Anthony Davis gesagt, dieser klare Kopf der Schlange da ist, der halt, wenn du ihn kalt stellst, du dem Team schon sehr, sehr viel nimmst. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mich so umhöre, das Hauptargument gegen die Suns ist immer die Unerfahrenheit. Wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht gegen die Lakers könnte die Physis zum Problem werden. Jetzt war es aber gerade auch so in dem Spiel, dass du halt Phasen hattest, in denen die Lakers physisch extrem überlegen waren und das halt nicht so nutzen konnten. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein, wie es ist nicht jeder fit und Drummond ist noch nicht wirklich integriert und inwieweit lässt sich Drummond überhaupt integrieren. Aber ist für dich so nach dem Spiel jetzt, also keine Ahnung, man hat ja nicht viele Maßstäbe, also nimmt man mal das jetzt, ist für dich, wie ist denn so die Konstellation oder die Ausgangslage für dich in der Serie? Haben die Suns eine reelle Chance, die Lakers zu schlagen in der Serie, in der Serie jetzt?
Ich finde es sehr kompliziert. Also die Suns sind, wie du schon gesagt hast, ein viel, viel besseres und tieferes und balancierteres Team als die Warriors sind. Sie sind, glaube ich, dadurch auch komplizierter zu verteidigen. Also allein schon dadurch, ganz simpel, 6 beste Offense der Liga versus 21 beste Offense, was kein schönes Wort ist. Also da stehen die Warriors. Die Lakers sind übrigens sogar noch schlechter. Aber da gibt es natürlich irgendwie andere Herausforderungen. Und ich glaube auch, dass es da auch für die Lakers ein bisschen schwieriger werden kann. Was ich aber einfach sehe, und also das fast sogar noch mehr als die Unerfahrenheit, also ich finde die zwar real, aber gleichzeitig, ich mache mir bei Devin Booker irgendwie nicht die größten Sorgen, dass er in den Playoffs nicht zurechtkommt. Ich glaube, das ist so ein Typ, der fühlt sich irgendwie ganz wohl auf so einer großen Bühne. Also ich schätze ihn auf jeden Fall so ein. Und ich glaube, der wird da keine großen Probleme haben. Aber das große Problem ist meiner Meinung nach die Physis, die Länge, der Frontcourt. Also weil das ist halt einfach der Bereich, in dem die Lakers halt eigentlich ein Überangebot haben. Ich bin da nicht ein Fan von jedem Spieler. Also allen voran Drummond, der in dieser Partie halt einfach völlig verloren aussah und glaube, also der noch ein bisschen entweder rausfinden muss, wie er neben Davis und LeBron spielen kann oder halt meiner Meinung nach relativ schnell seinen Rotationsplatz wieder an Marc Gasol verlieren sollte. Aber also Davis alleine spielt gegen einen Center, der noch nie in den Playoffs gestanden hat, mit DeAndre Ayton und der sowieso noch ganz am Anfang seiner Karriere steht und der eigentlich keinen richtig hochwertigen Ersatz hat. Also beziehungsweise hochwertig ist ein bisschen falsch, weil Dario Saric hat in der Saison ja sehr gut gespielt als Fünfer. Aber wenn du Dario Saric gegen die Physis der Lakers dann aufbietest, hast du, glaube ich, relativ schnell ein Problem. Und ich glaube einfach, so gut ich die Suns als Team eigentlich finde, dass dieses körperliche Defizit sich halt schon relativ deutlich zeigen könnte. Und dass deswegen vielleicht so die Lakers das das schlechtestmögliche Matchup sind, was sie hätten kriegen können. Also sie haben relativ viele Verteidiger, die sie auch auf Paul stellen können, die es ihm, sie werden es ihm nicht nehmen können, aber sie werden es ihm zumindest schwer machen können, dass er seine Spots in der Midrange findet. Mhm. Natürlich Booker, Bridges, Phoenix hat viele Optionen, aber ich glaube, die Lakers haben auch relativ viele Möglichkeiten, um das zu kontern. Und wie gesagt, diesen Unterschied auf den großen Positionen, den sehe ich schon als relativ wichtig an.
Sehe ich ähnlich, wobei ich mich frage, und ich weiß es nicht genau, aber ob nicht eine Kombination aus Ayton plus dann, ja gut, ein paar Minuten Saric, was natürlich nicht optimal ist, aber die Länge und Physis der Wings eventuell eine Option ist, um zumindest zu überleben. So zu überleben, dass man halt dranbleiben kann. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, also die Verpflichtung von Torrey Craig, klar, ist jetzt nicht der klassische Verteidiger für Davis, aber zumindest jemand, der eventuell da mal so ein bisschen aushelfen kann, vielleicht, dass sie da irgendwie eine andere Herangehensweise irgendwie finden, vielleicht, dass sie mehr switchen oder keine Ahnung, also dass sie die Länge irgendwie anders herbekommen. Ich weiß nicht, wie es mit der Physis ist, du hast Crowder, ich glaube, der keinen Matchup scheut. Was ich noch interessant
Crowder fand, dass... Crowder wird sich wahrscheinlich halt mit LeBron beschäftigen müssen, oder? Also mir fällt zumindest kein anderer ein, den sie jetzt so richtig 35 Minuten pro Spiel auf LeBron stellen können. Ich glaube, Bridges ist dafür halt ein bisschen zu leicht.
Ja, das kann natürlich sein, aber vielleicht ist es dann eher eine Team-Approach sozusagen und dass halt einer, also vielleicht Bridges primär und Simos irgendwie hilft irgendwie auch so, dass ich, keine Ahnung, also ich frage, weil die Suns sehen das ja genauso und ich gebe dir schon recht, also dass diese Physis kompliziert sein kann. Ich fand nur jetzt eben, du hast jetzt in der Phase gesehen, also gerade in dem Spiel jetzt, und ich finde, du hast gerade in der Phase, in der die Lakers eben sich noch nicht so gefunden haben, in dem genau diese physische Komponente, also auch wenn sie dann ein großes Angebot haben, aber sie noch nicht so einsetzen können jetzt in Person von Drummond. Das sah vielleicht, und auch, was ich noch interessant fand, dass Davis dieses Jahr nur 26% seiner Dreier trifft. Und das ist ja schon irgendwie so ein, eigentlich eine Stärke von ihm, die es halt, oder die es der Defense zumindest noch schwerer macht, ihn zu kontrollieren oder auch in den letzten Playoffs so war.
Ja, sein Jumpshooting war letzte Playoffs quasi der wichtigste Unterschied, den die Lakers im Vergleich zur Regular Season auch hatten. Das ist eine wichtige Frage, ob er das nochmal abrufen kann, auf jeden Fall.
Genau. Und da, ja, also ich meine, ich glaube, die Suns können sie schon nerven. Also ich sehe die Physis, ich sehe die Lakers da auch im Vorteil. Und ich meine, du hast recht, also Guard-Verteidiger, klar. Also ich finde es nicht so eindeutig irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also ich finde irgendwie, das ist halt, ich würde die Lakers auch favorisieren, einfach auch, weil man in dem Spiel hatte ich auch wieder den Eindruck, dass sie halt einfach auch für die Playoffs perfekt gebaut sind. Also du hast halt diese zwei Stars, die klar jetzt nach dem Verletzungen noch Anlauf brauchen, aber du hast halt auch einfach Rollenspieler, die halt in dem, also in ihrer Dimension sozusagen extrem gut sind. Also Caruso zum Beispiel, wie du gesagt hast, du hast einen Matthews, den du mal reinschmeißen kannst. Du hast auch mal Leute, die du ausprobieren kannst. Kyle Kuzma zum Beispiel geht auch immer so ein bisschen unter, finde ich. Aber halt diese Aktivität, das Offensiv-Rebounding, mittlerweile die Defense, also da ist eigentlich alles, was so halt genau, was in den Playoffs halt irgendwie entscheidend ist, finde ich, bringen sie mit. Plus dann eben LeBron, der ja in den Playoffs auch ganz in Ordnung ist meistens. Und auch ja jetzt wieder in Ordnung war. Von daher, aber irgendwo, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, vielleicht sehen wir es dann zu simpel. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
Ja, ich meine, also für mich steht und fällt alles, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber damit, wie fit und spritzig und auch aggressiv LeBron und Davis sein können. Also bei Davis ist halt dieses Thema mit der Aggressivität. Ich finde, man hat es in dem Spiel, auch jetzt gegen die Warriors, schon mal wieder gesehen, man kann ihn schon so ein bisschen rausnehmen teilweise, wenn man ihn halt irgendwie sehr, sehr physisch angeht und es ihm halt ein bisschen leicht macht, und er zögert dann manchmal, weil er nicht unbedingt richtig Bock hat, im Pick and Roll halt so der Rollman zu sein, obwohl er da unstoppable ist. Wenn er aber diese Konsequenz drin hat, dann gibt's eigentlich kaum eine verheerendere Waffe in der NBA, und gleichzeitig hat er halt LeBron, der ihn da auch ziemlich perfekt einsetzen kann. Und bei LeBron ist einfach die Frage mit der Gesundheit. Also ich fand das in diesem Spiel schon sehr sehr, sehr krass, wie unterschiedlich die beiden Hälften waren. Und es ist halt einfach so, dass er gerade erst zurückgekommen ist. Es ist, glaube ich, eine Verletzung gewesen, also dieser High Ankle Sprain, von dem man teilweise einfach eine ganze Zeit lang was hat. Und wenn LeBron nicht in diesen Modus schalten kann, dass er der beste Spieler der Liga ist oder Top 3, was auch immer, dann ist es nicht so deutlich, wie sich das anfühlt. Bei mir ist, glaube ich, einfach dieses Ding, dass ich vertraue, glaube ich, so lange in LeBron, bis er mir einen Grund gibt, nicht mehr in ihn zu vertrauen. Simpel ausgedrückt. Und deswegen gehe ich jetzt einfach erstmal davon aus, dass er gesund ist. Also ich meine, Zach Lowe hat das ja in seinem Podcast auch gesagt, und also ich weiß nicht, ob ich da zu 100% zustimme, aber es ist schon irgendwie ein Punkt, dass wenn Tyronn Lue und die Clippers, wo Tyronn Lue ja LeBron ganz gut kennt, wenn die alles dafür tun, um den Lakers in der ersten Runde auf jeden Fall aus dem Weg zu gehen, dass der vielleicht den Eindruck hat oder es ein bisschen besser weiß, dass es LeBron halt gut geht. Oder also ich weiß es nicht. Ich stimme da eigentlich nicht unbedingt zu, aber also ich glaube, wenn ich gegen die Lakers spielen wollen würde, dann schon lieber jetzt als in ein paar Wochen. Weil ich glaube, sie sind gerade offensiv sind sie einfach momentan noch nicht auf dem Niveau, auf das sie kommen können. Aber ja, das sehen die Clippers offensichtlich anders. Und vielleicht hoffen sie darauf, dass es die Suns jetzt für sie übernehmen. Wie gesagt, mir fehlt da ein kleines bisschen die Fantasie, dass sie das tun, wenn die beiden sind. Wenn die beiden eine limitierte Version von sich selbst sind, dann hat Phoenix eine Chance. Aber sonst sehe ich es eher nicht.
Aber das finde ich schon so ein bisschen einen interessanten Punkt, einfach weil sie eben noch nicht selbst wenn die beiden jetzt nah an ihrem Leistungsmaximum kommen, sind die Lakers trotzdem immer noch ein relativ, also sie sind nicht mehr dasselbe Team wie letztes Jahr. Das heißt, es ist alles immer noch so ein bisschen, ja, es bräuchte eigentlich noch so ein bisschen Zeit. Und können die Suns genau das nutzen? Oder sind die Suns ein Team, das das schon nutzen kann? Einfach, also die jetzt nach dieser Regular Season, auch mit den Veteranen, die sie drin haben, mit Crowder, mit Paul. Und von daher, ich sehe sie vielleicht ein bisschen weniger chancenlos als du, glaube ich. Ich habe hier auch tatsächlich, aber glaube ich auch einfach nur, weil ich einer der Ersten sein will, die gegen LeBron tippen und recht haben, habe ich Suns in 6, weil 7 wissen wir ja, wie es ist. Aber es ist sehr, sehr viel Spekulation dabei. Also aber irgendwo habe ich, finde halt bei diesen ganzen Teams, haben wir auch schon mal gesagt, also Suns, auch Jazz vielleicht noch ein bisschen weniger, aber also okay, wir sprechen immer, also es ist immer so ein Ding, okay, wir wissen nicht, ob sie das halten können. Und
Time!
Wir wissen nicht, ob sie es halten können, aber vielleicht, wenn sie es halten können, ist alles wunderbar. Ich sag mal, sie können es halten, deine Physis-Argumente sehe ich auf jeden Fall auch und ich sehe es auf gar keinen Fall klar, auch wenn es jetzt in 6 ist, aber wie gesagt, 7 Spiele, Spiel 7 LeBron, ne? Ja. Suns in 6 und du?
Ich habe Lakers in 6. Ich halte die Suns auch für ein sehr gutes Team. Ich glaube, sie treffen auf das für sie beschissenste Matchup in der Western Conference. Aber das kann man wahrscheinlich bei relativ vielen Teams sagen, wenn sie auf die Lakers treffen. Egal, los geht's mit der nächsten.
Los geht's. Wir bleiben im Westen?
Wir bleiben im Westen.
Wir bleiben im Westen.
Ich notiere mir vielleicht auch sogar mal irgendwo, wenn ich einen Stift finde. Ja, egal. Du kannst starten.
Wie wir getippt haben, meinst du?
Ja.
Schon lang passiert.
Ach so, okay, wunderbar.
Ich bin da, das ist gar kein Problem. Gut, dann Nuggets gegen Blazers.
See.
Erste wenn's, Gedanken.
Wenn es so wird wie vor 2 Jahren, wird es interessant. Weil damals 7 Spieler waren natürlich auch diese Vierfach-Overtime-Spiel. Man muss natürlich sagen, dass sich die Teams seitdem ein kleines bisschen verändert haben. Aber ich sag mal, die allerwichtigsten Protagonisten sind mit Jokic und Lillard ja noch da und sind, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch eine Ecke besser als damals. Also Jokic auf jeden Fall. Und ich glaube auch Lillard hat über die Zeit noch mal einen Ticken zugelegt. Und ich finde es jetzt sehr spannend, also weil beide Teams sich ja absolut über ihre Offense definieren. Sind zwei der besten und irgendwie auch vielseitigsten Offensivteams der Liga, sind nicht so tolle Defensivteams. Ich meine, die Nuggets haben sich da im Laufe der Saison teilweise auch ganz gut präsentiert, während die Blazers auf Platz 29 eingelaufen sind und sich, glaube ich, am Ende bei den Kings dafür bedanken durften, dass sie nicht die schlechteste Defense aller Zeiten hingestellt haben. Aber da muss man natürlich sagen, wenn Jusuf Nurkić und quasi das komplette Team zur Verfügung standen, dann war es nicht so schlecht. Es war dann auch nicht unbedingt super, aber es war okay, also gerade in seinen Minuten. Es wird halt, und das ist halt so ein bisschen die Krux bei diesem Kader und das ist auch die Krux bei diesem Matchup, glaube ich, es wird halt finster, wenn Nurkić auf der Bank ist. Also man kann dann natürlich irgendwie mit Covington auf der 5 rumprobieren, das kannst du aber, glaube ich, nicht machen, wenn es gegen Jokic geht. Und dann hast du halt noch Enes Kanter als Option. Wir wissen alle, dass er der beste Offensiv-Rebounder seit Moses Malone ist. oder zumindest seit Andre Drummond, ich weiß es nicht. Er ist relativ weit oben dabei und er ist auch ein super Postspieler. Das geht ja manchmal unter, aber er ist halt einfach unfassbar schlecht in der Defense. Und das wird halt sehr interessant. Also ich glaube, es gibt viele, viele X-Faktoren, es gibt viele, viele Dinge, die diese Serie irgendwie determinieren können, aber die Frage, wie viele Fouls Jokic Nurkić seinem alten Mitspieler anhängt, wird einfach extrem wichtig sein, weil es gibt eigentlich sonst nicht so richtig gute Optionen, meiner Meinung nach, um Jokic irgendwie zu verteidigen. Und es gibt sowieso schon keinen, der ihn 1 gegen 1 richtig halten kann oder so. Aber man kann zumindest Man weiß halt, dass es tödlich ist, wenn man Double-Teams gegen Jokic schickt.
Ja.
Und Nurkic ist der Einzige, der das vielleicht so ein bisschen glaubwürdig alleine machen kann. Und naja, deswegen glaube ich, das ist auf jeden Fall schon mal ein erster extrem wichtiger Faktor dieser Serie.
Der Fitnesszustand beider Teams könnte halt auch, also ich meine, ich war überrascht, wie, also beziehungsweise es ist bei den Nuggets ist halt wirklich bitter. Also Murray, klar, aber dann halt PJ Dozier noch bei Barton, Hamstrings, weißt du jetzt nicht,
ob er wirklich rechtzeitig fehlt.
Ja, also es ist nicht so einfach und dann ist halt die Frage, also ich meine, die Nuggets haben es halt unfassbar gut kompensiert sozusagen, die ganzen Verletzungen, Jokic hat das Team getragen und jetzt ist aber halt irgendwie dieses Matchup, also welche Antwort, frage ich mich halt, welche Antwort haben sie auf die Guards, also wenn wir auf der einen Seite natürlich Jokic anschauen und was die Blazers dagegen machen, auf der anderen Seite, okay, welche, wie kontrollieren die Nuggets Lillard, McCollum und auch Norm Powell, also
ja.
Der Druck auf Lillard ist, glaube ich, nicht so hoch, also auch defensiv jetzt einfach, wenn, also ohne Murray, weißt du? Also natürlich wäre jetzt Lillard niemals der primäre Verteidiger für Murray, aber trotzdem ist es halt eine andere Dynamik aus dem Backcourt raus. Das heißt, Lillard ist nochmal anders involviert, glaube ich, meine Meinung, wenn Murray dabei ist oder auch wenn Barton dabei ist. Und jetzt weiß ich nicht, ob das halt genügt. Gleichzeitig hast du halt auch niemanden, der halt so ein bisschen Lillard zu so einem Duell herausfordern kann, also als Guard. Weißt du, wie ich meine?
Was ist mit Facundo Campazzo?
Phasenweise bestimmt. Also er wird ihm sicherlich auch auf den Sack gehen. Davon gehe ich aus.
Er wird unfassbar nerven.
Also wahrscheinlich schon vor Tip-Off. Aber ja. Ich glaube, also da beziehungsweise das ist für mich der andere große Faktor eben. Also dass es halt so ein bisschen eine Schieflage ist. Und da bin ich halt gespannt, wie sich das dann auswirkt. Beziehungsweise da sehe ich dann eben die Blazers einfach ein bisschen im Vorteil. Zumal es eben nicht nur in Anführungszeichen Lillard ist, sondern auch noch McCollum, auch noch Norm Powell. Und ja,
dann. Ja, in dieser engen Serie vor 2 Jahren war Gary Harris halt die beste Antwort, die Nuggets auf Lillard hatten. Und damals hat dann McCollum extrem viel übernommen und dadurch auch, also war ein wichtiger Faktor, dass sie die Serie am Ende gewinnen konnten, aber Lillard war in der Serie jetzt nicht so stark, wie er davor zum Beispiel gegen OKC war, das war ja dieser Run.
Ja.
Und Harris spielt jetzt halt in Orlando. Ich find's sehr spannend, wie sie Aaron Gordon in der Serie einsetzen, also ob man, ich glaube, es wird sowieso relativ viele Cross-Matches geben, aber inwieweit man tatsächlich das dann wagen wird, Gordon vielleicht sogar auf Lillard anzusetzen oder halt mal partiell auf McCollum, auch auf Paul. Also ich meine, es gibt da einfach relativ, wie du schon gesagt hast, es gibt bei den Blazers einfach 3 wirklich ziemlich potente Scorer auf dem Flügel, die alle jetzt nicht riesig sind, aber dadurch halt irgendwie auch interessante Herausforderungen darstellen. Und ja, Denver hat halt auf dem Flügel jetzt nicht so viele exzellente Defensivoptionen. Gleichzeitig ist dann auch wieder auf der anderen Seite, also wie setzen die Blazers dann Covington ein? Normalerweise würde man ja schätzen, er müsste sich dann wohl um Michael Porter kümmern. Gleichzeitig ist Covington aber am besten, wenn er aushelfen kann und halt so ein bisschen sich auf Team-Defense konzentrieren kann. Und die Nuggets sind das beste Off-Ball-Team. Also wenn man so auf Off-Ball-Movement schaut, die leben ja davon, dass sie überall hinkarten. Und er ist derjenige, der das am ehesten unterbinden kann, weil das kannst du heute von Paul Lillard und McCollum sicherlich nicht fordern und Jokic wird mit Jokic beschäftigt sein und dadurch hast du halt auch da echt eine komplexe Situation und meiner Meinung nach am Ende läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass beide Teams das andere jetzt nicht wirklich stoppen können. Die Frage ist einfach, wer kann es ein kleines bisschen häufiger schaffen?
Ja. Und ich tue mich schwer, da eine Antwort zu finden. Also ich bin natürlich auch sehr heiß auf den Shootout zwischen Melo und Michael Porter Jr., wenn sie sich dann gegenseitig verteidigen auf der 4, wenn sie dann hin und wieder so, weißt du, da bin ich heiß drauf. Sollte es passieren?
Ja. Weiß nicht, Melo wird dann vielleicht, da wird dann vielleicht Millsap entmottet für dieses Duell.
Das könnte natürlich sein. Das könnte, oder halt doch dann Aaron Gordon mit Special Assignment natürlich.
Ich glaube, der hat Wichtigeres zu tun in der Serie als Melo. Also was ein bisschen respektlos klingt, weil Melo wird wahrscheinlich auch seine ein, zwei Spiele haben, in denen er irgendwie über 20 Punkte auflegt und auch wichtige Punkte erzielt, aber ich glaube halt wirklich, dass Gordon, ich meine, er muss ja eigentlich fast schon bei den Guards relativ viel übernehmen und Melo ist da ja zumindest jetzt nicht so der ganz schnelle Spieler ist. Vielleicht ist das eher der Millsap,
das stimmt. Ich meine, bei Gordon ist halt auch so das Ding, ne? Ich meine, er wurde halt hauptsächlich so ein bisschen, glaube ich, oder was heißt hauptsächlich? Ich bilde mir ein, so halt für die LeBrons und die etwas kräftigeren.
Ja.
Oder Kawhis.
Doncic.
Doncic, Lennarts und so. Kawhis und Lennarts übrigens.
Kawhis und Lennarts.
Und Doncic und Lukas.
Leonard Nimoy.
Ja, genau. Ich meinte natürlich den Paul Georg. Aber, und jetzt kommst du genau in so ein Duell, wo er halt dann eventuell 1-2 Zentimeter runtergehen muss in der Größe. Und da bin ich halt auch gespannt, wie das ist. Also, nicht, dass die Blazers jetzt ein wahnsinnig mieses Matchup für die Nuggets wären, aber es ist halt nicht, ich glaube, das Team ist nicht gebaut, die Blazers hatten sie nicht im Kopf, als sie es zusammengestellt haben. Wobei, gut, die Murray-Verletzung konnte man natürlich auch nicht erahnen. Dann wäre es klar in meinen Augen, also wenn Murray dabei wäre.
Sehe ich auch so. Also, dann würde ich Denver als das klar gefährlichere und insgesamt kompetentere Team einschätzen. Aber dann kommen wir einfach zu den Picks. Also ich glaube auch, dass es hier wieder ziemlich eng sein wird. Insgesamt habe ich aber ein kleines bisschen mehr Vertrauen in die Nuggets, dass sie zumindest irgendwie den einen oder anderen Stop mehr bekommen werden. Ich glaube, Jokic ist in der aktuellen Form sowieso von keinem Team zu kontrollieren, aber am allerwenigsten von den Trailblazers, die einfach ein fürchterliches Defensivteam teilweise sind. Und wie gesagt, ich glaube, sie müssen nicht so schlimm sein, wie sie das über die Saison waren. Ich glaube, so die beste Version von ihnen kann schon ein bisschen mehr. Aber dieses Matchup ist nicht unbedingt, es kommt ihnen nicht wirklich zugute. Und deswegen schätze ich mal, Nuggets in 7 wäre jetzt mein Tipp. Der Heimvorteil spielt da auch eine Rolle.
Ja, das ist krass. Wir sind ziemlich kontrovers unterwegs. Ich habe auch mit mir gerungen, aber ich sehe es zumindest. Also ich sehe bei Jokic auch im Vorteil, aber sie haben zumindest Nurkic. Und wie du sagst, sie sahen halt jetzt defensiv einfach ein bisschen besser aus mit Nurkic. Die Foul-Problematik ist definitiv eine Frage. Sie haben 10 der letzten 12 gewonnen. Und das ihr Übergewicht auf den kleinen Positionen, was das Scoring angeht.
Ich finde es so geil, dass du das Wort Übergewicht verwendest und wir über keinen Spieler in dieser Serie reden.
Stimmt. Gibt's denn einen?
Nein.
Wir sind alles nur Modellathleten. Ja. Jokic ja mittlerweile tatsächlich. Also ich meine, Jokic 72 Spiele gemacht. Können andere nur von träumen.
Allerdings.
Ja, von daher. Ja, und deswegen, ich bin nicht 100% glücklich damit und am Ende fahre ich auf die Schnauze, aber ich habe Blazers in 7. Einfach auch, weil Lillard tendenziell in so einer Playoff-Serie, in der er jetzt kein Team gegen sich hat, das ihn jetzt extrem jagen kann, auch sehr fies werden kann. Ist doch ein schönes Schlusswort eigentlich, oder?
Absolut. Next.
Clippers Mavs. Die? Ist es eine enge Serie? Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich bin da die ganze Zeit so ein bisschen hin und her. Also ich habe dazu ja auch schon die Vorschau geschrieben bei Spox. Das heißt, ich habe auch schon einen Tipp abgeben müssen. Kann ich dann jetzt dann einfach vorwegnehmen, weil es sowieso nicht mehr so richtig geheim ist. dass es die Clippers wie letztes Jahr 1-6 machen. Das ist mein Tipp. Letztendlich, wir können es ja mal so versuchen. Bring mich davon ab oder sag mir, warum der Tipp falsch ist, wenn du nicht den gleichen hast.
Das ist jetzt insofern gemein, weil ich nämlich genau den gleichen habe. Aber also ich meine, was können wir sagen? Letztes Jahr haben sich die Clippers mit Porzingis durchaus schwer getan. Also er lag ihn jetzt vom Matchup her jetzt nicht so wahnsinnig gut in dieser Serie eben, war dann verletzt und trotzdem irgendwie die Mavs haben ihn irgendwie schon wehgetan. Das Team sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich meine, aber ich kann, bei den Mavs ist halt die Frage, ich meine, sie haben Luca und wer kann abseits von Luca jetzt noch übernehmen? Also du hast, Tim Hardaway Jr. war in letzter Zeit relativ heiß, nur hast du halt mit den Clippers ein Team, das tendenziell auch diverse Verteidiger hat für alles, was die Mavs so zu bieten haben, aber halt eben auch gegen Luca. Das heißt, im Endeffekt sind sie ja darauf angewiesen, dass Porzingis so eine, 20-Plus-Serie auflegt. Im Schnitt.
Ja, Porzingis müsste das, was er letztes Jahr über 3 Spiele gemacht hat, müsste er über eine ganze Serie machen, damit sie eine Chance haben.
Ja.
Und das heißt, er hat, glaube ich, in der Serie, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 50% von der Dreierlinie getroffen oder irgend sowas sehr hohes, vielleicht auch 45, aber es war auf jeden Fall deutlich über seinem normalen Schnitt. Und es kann ihm schon mal zuzutrauen sein, zumal, also die Clippers hatten damals noch keinen Ibaka, aber ich glaube auch mit Ibaka haben sie jetzt keinen Spieler, der Porzingis wirklich davon abhalten kann, Dreier zu nehmen, einfach weil er 8 Meter groß ist und
ich glaub,
wenn er seine Arme ausstreckt, noch ein bisschen größer ist. Also den Wurf hat er ja. Und wenn er so trifft auf dem Niveau dann und halt wirklich so eine richtig starke, konstante zweite Option ist und auch defensiv den Laden zusammenhält, dann begegnen wir uns da, glaube ich, auf Augenhöhe. Aber wann tun wir das? Und also wann tut Porzingis das? Wann ist er über eine ganze Serie zu fit? da habe ich halt meine Zweifel. Und ich halte auch die Clippers insgesamt für besser als letztes Jahr. Also damals war zwar offensiv, glaube ich, auch ein relativ wichtiger Faktor, dass sie relativ viel Pick and Roll gespielt haben, wo Lou Williams eine große Rolle gespielt hat, der jetzt natürlich nicht mehr da ist.
Ja.
Aber sie haben dafür, glaube ich, andere Waffen, sind ein kleines bisschen konstanter geworden. Das ist ganz interessant, weil beide Teams eigentlich, ich glaube, die Clippers haben die drittwenigsten Abschlüsse in Ringnähe, also prozentual von ihren Abschlüssen, und die Mavs die zweitwenigsten. Das heißt, also beide Teams, die relativ viel von draußen werfen, aber bei den Clippers hat sich halt im Laufe der Saison ein bisschen mehr verlagert, dass sie ein bisschen aggressiver geworden sind, auch dadurch, dass sie halt Rondo bekommen haben, ein paar mehr einfache Plays dadurch auch installiert haben. Und ich glaube, dass da im Endeffekt, ja, es wird ein bisschen komplizierter, sie zu verteidigen, als das letztes Jahr der Fall war. Und wie gesagt, auch da hat es ja gereicht. Sie haben die Serie ja gewonnen. Und wenn Luka nicht diesen absurden Game-Winner damals rausgehauen hätte in Spiel 4, dann hätte es ja auch schneller gehen können. Ne? Also man hat das, finde ich, immer als sehr, sehr gute Serie in Erinnerung, die irgendwie so auf Augenhöhe war. Aber war sie ja nicht unbedingt die ganze Zeit. Und wie gesagt, ich glaube, die Clippers sind insgesamt ein bisschen besser als letztes Jahr. Sie haben viel zu beweisen in diesen Playoffs. Sie sind, glaube ich, motivierter und fokussierter und vielleicht auch um die eine Erfahrung reicher, die sie gebraucht haben durch diesen Kollaps. Die wissen, dass alle auf sie achten. Sie wollten auch dieses Matchup ja offensichtlich haben dafür getankt in den letzten paar Spielen der Saison. Und ich glaube, die werden halt ultra fokussiert sein. Und ich glaube, die Mavs sind nicht zwingend besser als letztes Jahr. Also Luka ist besser, aber ich weiß nicht, ob das Team um ihn herum zwingend besser geworden ist. Zumal hinter Maxi Klebers Gesundheit steht ein Fragezeichen. Der war halt nicht die ganze Zeit, also ist zuletzt ausgefallen, hat Rückenprobleme. Das ist aber letztes Jahr mit die beste Defensivoption gewesen gegen Kawhi, der natürlich in der Serie trotzdem überragend war, aber dem man es zumindest auch noch schwer machen kann. Sie haben natürlich auch noch einen Finney Smith, aber sie sind halt insgesamt in dieser Saison kein sonderlich gutes Defensivteam gewesen. Waren sie letztes Jahr auch nicht, aber letztes Jahr waren sie offensiv dafür noch eine kleine Ecke besser. Also wie gesagt, insgesamt, mir fehlt so ein kleines bisschen der Ansatz, wo die Mavs jetzt dieses Jahr wirklich so viel besser sind als letztes Jahr und warum sie diese Serie diesmal gewinnen sollen. Außer, du sagst mir, Porzingis ist fit und rastet aus.
Ja, es ist so ein bisschen, dazu kommt es so ein bisschen am Ende oder darauf läuft es hinaus am Ende. Ich bin halt, im Endeffekt für die Mavs, es muss halt, also sie sind ein Team, das halt eine sehr, sehr große Varianz, glaube ich, drin hat. Also wenn sie heiß laufen, dann sind sie, glaube ich, extrem schwer irgendwie zu kontrollieren. Und sie haben ja, also sie sind schlecht gestartet und sind dann hinten raus, sind sie, glaube ich, relativ konstant gewesen oder konstant her.
Außer gegen schlechte Teams. Aber jetzt geht es gegen ein gutes Team.
Jetzt geht es gegen ein gutes, genau. Aber ich sehe es halt auch nicht so ganz. Gerade auch, wie du sagst, also ich meine, so die Schwächen der Clippers, zum Beispiel, dass sie nicht so an die Linie kommen, ist auch eine Schwäche der Mavs. Und es ist defensiv die Idee dahinter, jetzt Josh Richardson zu holen, die Defense zu verbessern, war irgendwie sinnvoll. Es hat nicht so richtig funktioniert. Hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Spiele auch der Regular Season, kam er von der Bank, glaube ich sogar. Also muss jetzt nichts heißen, ne? Also,
ja.
Aber ja, und ich glaube auch, ich meine, Porzingis, beziehungsweise Ibaka, glaube ich, wird Porzingis jetzt nicht zwingend davon abhalten können, Dreier zu werfen, wie du sagst. Aber es ist halt doch ein bisschen, er gibt ihnen ja doch noch eine zusätzliche Option. Und ich sehe die Clippers irgendwie einfach auch stärker als letztes Jahr. Ich glaube eben auch, wie du sagst, dass diese Erfahrung des Scheiterns sozusagen, dass das, wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst, dass sie wertvoll sein kann, mit Blick jetzt auf die Zukunft. Auch Ty Lue, glaube ich, was man so hört, scheint da einen recht, recht positiven Einfluss auf das Team zu nehmen. Also was hat Vosch irgendwie in seinem Podcast mit Zach Lowe gesagt? Also, he can throw a punch without leaving a bruise oder so. Irgendwie, also er kann dir quasi was, also er kann dich quasi kritisieren, aber es bleibt nichts Böses hängen sozusagen. Also weißt du, also er sagt dir klar, was er denkt. Aber du bist ihm nicht böse hinterher, sondern du nimmst es halt eher an. Irgendwie so.
Also da muss ich sagen, das ist eine Redewendung, die ich sehr schwierig finde, aber das ist ein anderes Thema.
Ich muss auch gestehen, es kann auch sein, dass ich sie komplett falsch wiedergegeben habe.
Ich werde doch mal rein. Ich werde das überprüfen, aber sonst so, das kann man schon ein bisschen schwierig finden.
Ja, vielleicht hat er auch, aber ich glaube, Leaving a Bruce war schon am Ende. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist er, ja, er scheint es, anscheinend ist er ja ein relativ guter Kommunikator. Deswegen sehe ich die Clippers einfach auch, sie sind gesund, also beziehungsweise sie haben ja einerseits natürlich getankt, so wie man sagt, aber andererseits haben sie auch geschaut, dass alle fit werden. So fit wie möglich. Und ja, ich sehe sie klar im Vorteil, deswegen auch eigentlich in 6.
Was meinst du, wie die Statline von Luka über die Serie aussehen wird? Weil das haben wir letztes Jahr gesehen und ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert. Stoppen können sie ihn nicht. Also selbst Kawhi kann ihn nicht stoppen im 1 gegen 1. Und diese Bulligkeit kam auch in diesem Duell ganz gut zu tragen. Und letztes Jahr waren es, glaube ich, über die Serie 31, 9 und 8 im Schnitt. Legt er da noch einen drauf, sind wir jetzt dann irgendwie so bei 34, 11, 12, irgendwie sowas Absurdes. Ich würde es ihm mal zutrauen. Ich glaube nicht, dass es im Endeffekt reicht, aber ich würde es ihm irgendwie zutrauen.
Zutrauen würde ich ihm auch definitiv. Also wie du sagst, es hat sich nochmal gesteigert in dem Jahr und es ist halt, wir haben ja bei LeBron oder bei den besten Rivalen drüber, wie stoppst du sie? Aber du stoppst sie halt einfach nicht. Also auch selbst die besten Verteidiger können sie halt einschränken und also klar, einerseits diese Clippers können sich auf ihn fokussieren, aber jedes Team kann sich auf ihn fokussieren. Und klar, in den Playoffs ist es nochmal intensiver, also beziehungsweise ist der Gameplan nochmal klarer, aber genauso ist er halt auch nochmal ein Stück fokussierter. Deswegen, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er da nochmal auf letztes Jahr nochmal einen drauflegt. Also.
Weißt du, es gibt eine Prügelei zwischen ihm und Morris?
Nee, ich glaube, er grinst ihn einfach nur an und lässt ihn machen dieses Jahr.
Das Problem ist ja, die Mavs haben ja eigentlich genau deshalb James Jones geholt gehabt, aber der ist ja mittlerweile nicht mehr da.
Ja, stimmt.
Der kann halt diesen Einschüchterungsfaktor nicht mehr ausüben. Also Morris, mal gucken, was er dieses Jahr auspackt.
Aber sie hatten James Johnson geholt, oder? Weil James Jones ist ja ein
Team. Ja, James Johnson, ja, natürlich. Aber James Jones ist der Executive of the Year, meine
Meinung nach. Genau. Das ist ein anderer. Aber ich musste auch, ich hatte auch ein bisschen gebraucht.
James Johnson ist der Kickboxer.
Ja, genau, der verteidigt ja jetzt Zion.
Ja.
Aber auch wenn Zion nicht spielt, aber egal. Ja, es wird, interessant wird es, glaube ich, schon, weil irgendwie ist es halt so, jedes einzelne Spiel für sich, glaube ich, bietet schon diverse Storylines, aber ich sehe es jetzt auch nicht so, dass die Mavs am Ende die Serie gewinnen können. Wie gesagt, es sei denn, Porzingis eskaliert komplett.
Ja, also letztendlich, wenn sie über eine ganze Serie richtig heiß laufen, dann kann das natürlich schon gehen. Also ich glaube, da ist aber bei den Clippers genauso. Die haben über die Saison die vierthöchste Dreierquote aller Zeiten hingelegt mit über 41%. Also die leben natürlich auch sehr vom Sprungwurf. Ich glaube nur, dass sie halt vielleicht für die Playoffs dann noch ein paar mehr Optionen haben als die Mavs. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Vertrauen. Aber dann sind wir uns ja einig.
So ist es endlich mal.
Also eben, schon vielleicht noch ganz kurz, bevor wir mit der nächsten Serie weitermachen. Tanken und die Lakers vermeiden. Smart Move, Dick Move.
Ich würde sagen, es war einfach ein Move. Ob es jetzt...
Es war einfach ein Move.
Ist es smart? Keine Ahnung. Wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, die Clippers sind eigentlich ganz gut ausgestattet, um sich zumindest mit den Lakers mal zu messen. Also, und klar, wäre vielleicht irgendwie geschickter, jetzt gegen sie zu spielen, aber wer weiß, was jetzt genau dahinter stand, wer weiß, also ich bin grundsätzlich mal kein Freund von solchen Spielereien. Grundsätzlich. Aber endgültig bewerten lässt es sich zumindest, was den Ausgang angeht. Oh krass, das ist eine harte Weisheit, erst am Ende.
Sehr gut. Ja? Ich find's immer gut, wenn man seine Dämonen direkt angeht. Deswegen, ehrlich gesagt, nehmt's doch einfach jetzt, wie es kommt. Aber damit können wir zur nächsten Serie überleiten. Und das ist mal wirklich eine Überleitung von einem Profi. Bucks gegen Heat.
Das ist eine krasse Überleitung.
Ja, und jetzt ab dafür.
Auch wenn du natürlich die 2-7, was jetzt eigentlich chronologisch ja gekommen wäre, jetzt übersprungen bist. Aber es
ganz genau. Da habe ich auch vielleicht nicht 10 Minuten für.
Ja. Ja, wobei ich glaube, es gibt diverse Themen zu diskutieren. Nein, aber ja, Bucks Heat, es ist tatsächlich das passiert, worauf alle gewartet haben. Vielleicht sogar auch die Bucks, ich weiß es nicht. Und ich finde es interessant, wenn man sich so umhört, weil der Tenor ja eigentlich schon so ist, ja, also bis die Bucks uns beweisen, dass sie die Heat schlagen können, sind eigentlich die Heat favorisiert, also auch halt nach letztem Jahr. Und ja, die Bucks haben sich irgendwie verändert, aber die Heat sind irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen besser gecoacht. Sie sind gut ausgerüstet mit Bam, mit Jimmy Butler, auch mit Trevor Ariza. Und eigentlich sind sie so halbwegs Favorit für viele. Habe ich rausgehört bei mehreren. Und ich frage mich, also ich sehe die ganzen Punkte auch, aber da frage ich mich, ob wir die Bucks jetzt dann nicht doch ein bisschen zu sehr unterschätzen und ob wir dieses Bucks-Team nicht zu sehr mit dem letztjährigen Bucks-Team vergleichen.
Ich kann ja mal das kontrastieren mit einer Nachricht, die ich vorhin von meinem geschätzten Kollegen Robert Arndt, a.k.a. Bobbele, bekommen habe, die da lautete, was spricht eigentlich gegen Bucks in 5? Man kann das nämlich auch mal umdrehen.
Ja.
Weil, also, eigentlich sollten die Bucks natürlich Favorit sein in dieser Serie. Es ist halt wirklich einfach die große Frage. Und da reden wir natürlich bei den Bucks auch drüber, seitdem sie letztes Jahr hochkant rausgeflogen sind gegen Miami. was ist jetzt wirklich real an den Veränderungen? Aber also deswegen freue ich mich total auf diese Serie. Das ist halt das beste Beispiel. Erstens, wenn es nicht klappt, dann ist richtig hart Alarm. Ich glaube, dann fliegt Budenholzer sofort raus bei den Bucks und dann schauen wir mal, was der einzige Move, den sie ja eigentlich dann noch machen können, ist ja Middleton zu traden. So, aber da sind wir jetzt noch nicht. Ich glaube nämlich, wahrscheinlich unterschätzen wir die Bucks. Wahrscheinlich, und ich glaube auch, dass wir die Heat überschätzen. Sie haben sich zwar im Lauf der Saison besser gefunden, natürlich. Und also von den direkten Duellen, die sie, glaube ich, gegen Milwaukee in dieser Saison alle verloren haben, die zählen alle nicht, weil Butler war immer nicht dabei. Und das ist halt dann natürlich nicht so bedingt aussagekräftig. Und sowieso war es bei den Heat in dieser Saison ja komplett, eins haben sie sogar gewonnen, aber eins war auch so ein richtig absurder Blowout. Also, aber halt in einer Saisonphase, wo Miami dann irgendwie nur das halbe Team hatte. Und grundsätzlich war es ja in dieser Saison immer eine Frage, welche Version von Miami bekomme ich gerade? Und die unterschied sich je nach Tageszeit und Tagesform extrem voneinander. Deswegen, das zählt alles nicht so groß, das verstehe ich auch alles, aber irgendwie dadurch, dass sie halt letztes Jahr diesen magischen Run hatten, überschätzen wir meiner Meinung nach Miami und die Heat-Culture und das alles. Und dadurch, dass es letztes Jahr das schlechteste Matchup für sie war und sie dadurch einfach relativ peinlich rausgegangen sind, nachdem man vorher die ganze Saison darüber geredet hat, das beste Net-Rating aller Zeiten, wurde es nicht, aber war weit oben mit dabei. Beste Offense, beste Defense, dieses Team ist, eigentlich müssen die Meister werden, die sind überragend. Dadurch bewerten wir das vielleicht bei den Bucks auch immer noch ein bisschen zu heftig, dass sie da halt rausgegangen sind. Vielleicht. Vielleicht ist es dann, bewahrheitet sich das am Ende dann auch wieder genauso wie letztes Jahr. Oh, Heat Culture, Jimmy Butler ist ein Dog und Giannis versteht nicht, wie man's spielt am Ende und Spoelstra ist ein 100-mal besserer Coach als Budenholzer. Da würde ich eventuell zustimmen, aber deswegen Heat Culture geht da wieder durch. Ich kann es mir dieses Jahr irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also ich glaube, auch wenn ich die Bucks nicht als Ostfavoriten habe, weil sie, glaube ich, einfach auch vom Seeding her echt einen schwierigen Pfad haben, wo Philly einen wesentlich angenehmeren Pfad hat zum Beispiel, dass Holiday gerade in diesem Matchup schon extrem wichtig sein wird, weil Holiday ist eine Art von Verteidiger, die man auf Butler stellen kann, die sie letztes Jahr nicht hatten, der einfach da so dieses physische ja einfach komplett mitgehen kann. Ich glaube, dass sie sich die ganze Saison über im Prinzip ja auch auf dieses Matchup vorbereitet haben, weil sie wollten unbedingt vielseitiger werden. Sie haben dafür alle möglichen Sachen, die wir die ganze Zeit gefordert haben von ihm. Die haben sie ja gemacht oder sie haben versucht, sie umzusetzen. Und trotzdem reden ja immer alle so drüber, oh ja, zeig mir das doch erstmal. Sie haben es ja versucht, ne? Und sie können es natürlich jetzt erst richtig beweisen, aber sie haben ja eigentlich so ziemlich alle Schritte eingeleitet, die man während der Regular Season machen konnte. Und jetzt sehen wir halt, ob das nachhaltig ist. Wir werden sehen, wie PJ Tucker in dieser Serie eingesetzt wird, was für ein Konzept sie gegen Bam entwickeln. Nachdem letztes Jahr alles Drop Coverage war und man damit halt Duncan Robinson und Tyler Hero komplett in die Karten gespielt hat, wo Hero diese Saison meiner Meinung nach nicht so richtig so stark war wie letztes Jahr, aber die wird man ja jetzt anders verteidigen. Also die werden ja nicht mit dem genau gleichen Konzept da reingehen. Und ich fand, also das, auch wenn das ein anderes Team war und eine andere Serie, wie Boston gegen Miami eine Serie später gespielt hat, da hatte man auch das Gefühl, sie haben ein bisschen zu spät verstanden, wie man gegen Miami spielen muss. Also sowohl defensiv als auch offensiv, wie man mit der Zonenverteidigung klarkommt, wie man gleichzeitig auch den Schützen so ein bisschen die Möglichkeiten nimmt. Und ich glaube, die Bucks hatten jetzt halt einfach sehr, sehr, sehr lange Zeit, um darüber nachzudenken, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Es ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Sie haben sich sehr lange anhören müssen, glaube ich, wie peinlich das war und wie viel realer die Heat sind und so. Und deswegen, ich glaube schon, dass sie diese Serie einfach auch so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen angehen werden und dass da einfach, ja, vor allem Holiday und auch Tucker einfach sehr viel ändern können im Vergleich zur letzten Saison. Und ich schätze Milwaukee, auch wenn das die Metriken absolut nicht belegen können, als besseres Playoff-Team ein als letztes Jahr. Und Miami, wenn wir so darüber reden müssen, dann beweist es uns doch mal, warum machen wir das bei Miami nicht, die über die Saison einfach vor allem offensiv nicht gut waren?
Weil sie ein verdammter Mythos sind, die Heat.
Teilweise ist das ja auch okay und es war auch magisch letztes Jahr. Das will ich auch alles gar nicht kleinreden. Das war ja ein überragender Run und auch, also Jimmy Butler und Bam sind geile Dudes. Aber das Team um sie herum ist meiner Meinung nach einfach nicht so gut, wie es letztes Jahr war.
Ich stimme dir in allem, was du gesagt hast, wirklich zu. Also es ist tatsächlich, es ist halt auch meine meine Argumentation immer, also dass die Bucks einfach eigentlich die richtigen Schlüsse gezogen haben. Und ich finde auch, da kommt dann immer schnell der Zusatz, man muss dann schauen, wenn es dann mal wirklich nicht läuft, ob sie dann nicht wieder in alte Muster verfallen. Das kann natürlich einerseits sein. Andererseits, weshalb sollten sie in Muster verfallen, die absolut nicht funktioniert haben? Also ich meine, läuft scheiße, dann lass uns mal das probieren, was auf jeden Fall scheiße läuft. Also weißt du, das ist so, dann glaube ich eher, also natürlich ist der Mensch dann irgendwie ein Gewohnheitstier und zumindest, man weiß dann zwar, dass es scheiße läuft, aber man fühlt sich wenigstens gut dabei, so ungefähr, weil man weiß, wie es geht. Aber ich finde die Argumentation immer so ein bisschen einfach gedacht. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie dann versuchen, bis zum Erbrechen diese Raps irgendwie wieder reinzubekommen, dass halt die Dinge, die sie jetzt während der Saison installieren wollten, dann eher funktionieren. Also wäre jetzt, wie gesagt, so meine Perspektive. Und ich glaube auch, dass Jerry Holiday einfach einen riesen Unterschied macht. Einfach weil du auch einerseits defensiv, aber ich meine, defensiv war ja Bledsoe, klar, nicht der gleiche Verteidiger, aber ja auch ein guter Verteidiger. Nur offensiv hast du jetzt eben zumindest ein bisschen eine deutlich verlässlichere Option als Bledsoe. Du hast jetzt, natürlich ist jetzt Holiday nicht dein Go-To-Scorer, aber er ist zumindest einer, der dich hin und über ein paar Ballbesitze mal über eine Dürre bei Giannis irgendwie hinweg tragen
als
kann.
Als dritte Scoring-Option ist er ein relativ großer Unterschied zu Bledsoe oder Lopez oder wem auch immer. Also
genau.
Ein Riesen-Upgrade.
Genau, und das ist halt einfach, und dadurch sehen sie halt für mich wirklich ganz anders aus. Und wie du sagst, ich meine, wo sind die Heat besser geworden? Ich weiß es auch nicht. Und die Bucks sind halt einfach besser geworden für mich. Also vor allem sind sie besser ausgerüstet für die Playoffs. Und deshalb, ja, irgendwie, man projiziert so das letzte Jahr noch darauf. Und das ist auch okay, gerade weil die Bucks halt vor 2 Jahren eben auch gegen Toronto diesen Einbruch hatten und man jetzt sich halt fragt, okay, wie reagieren sie jetzt? Also du hast jetzt quasi 2 Jahre schon schlechte Playoff-Erfahrungen gehabt. Aber ja, ich glaube, es ist halt, man hat die richtigen Schlüsse gezogen, man hat sich verbessert, man hat da jetzt einen Spieler, der dir an beiden Enden des Feldes extrem weiterhelfen kann und sollte sich da niemand verletzen, glaube ich auch, dass sie eben gegen diese schützende Heat besser ausgerüstet sind. Und natürlich ist Miami mit Bam und mit Butler extrem gefährlich. Natürlich kann Robinson heiß laufen. Oder vielleicht auch Hero, auch wenn die Saison schwierig war. Aber trotzdem sehe ich die Bucks im Endeffekt im Vorteil. Also ich glaube auch, dass sie durchgehen.
Ich auch. Was ist denn dein Pick? Also wie viele Spiele wird's?
Es ist so ein bisschen eine langweilige Pick, aber ich glaube, sie gehen in 6 durch.
Ja, ich tendiere auch dazu. Also ich habe kurz überlegt, ob ich eine 5 draus mache, weil ich irgendwie. Nee, ich mache einfach eine 5 draus. Okay. Aber ich glaube, es geht gegen den Dämon und es muss dann einfach auch mit Nachdruck passieren. Ich habe zwar durchaus einen großen Respekt vor den Heat und vor allem auch vor Spo. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dem auch noch ein paar Ideen einfallen, die letztes Jahr vielleicht er noch gar nicht klar, auspacken stimmt. musste, weil es halt irgendwie gerade die ersten 3 Spiele über so perfekt funktioniert hat alles. Der wird schon seine Ideen haben. Und ich glaube, er ist der flexiblere und dadurch auch so bessere In-Series-Coach, als es jetzt ein Budenholzer ist. Aber trotzdem eigentlich denke ich, das Team ist stärker. Und ich glaube, es muss mit Nachdruck passieren. Deswegen sagen wir einfach mal Bucks in 5.
Okay,
gut. Ich freue mich aber drauf, wenn mir das um die Ohren fliegt und die elenden Heat-Fans sich wieder abfeiern. Das ist dann okay, dann packe ich mein altes Dion Waiters-T-Shirt aus, was ich tatsächlich besitze, und dann sind wir wieder alle Freunde.
Ich weiß, verbrieft, also, oder beziehungsweise hier belegt, es ist in deinem Besitz. Das ist okay, ja.
Gut. Boston, damit, Brooklyn, ich sag jetzt schon mal, wir brauchen keine 10 Minuten.
Ja, ich glaube, du musst die auch nicht stellen, weil bei der Serie, keine Ahnung, also da frage ich mich halt, wenn man jetzt in die Tiefe gehen wollen würde, gibt es da überhaupt irgendwas, worüber man sprechen könnte, was jetzt valide wäre? Weil im Endeffekt, weiß ich nicht, so mein Ansatz ist halt, okay, Brooklyn ist halt einfach, weiß ich nicht, unfassbar viel talentierter. Boston jetzt zwar brutale Demonstration gegen Washington, aber halt, ja, so ein bisschen Schlagseite kann irgendwie, glaube ich, kann Brooklyn jetzt auch nicht richtig wehtun. Und Brooklyn ist halt am Ende einfach, ja, hat halt die 3 Kollegen da. Und drumherum, finde ich, was man so gesehen hat im Verlauf der Saison, ist jetzt auch nicht so übel, wie man gedacht hat.
Ja, also letztendlich trifft es das ganz gut. Also auch diese, wenn man es so definieren wollen würde, Schwachstelle, die Nets haben, so auf den großen Positionen vielleicht, also je nachdem, wie man zu Claxton und Blake Griffin steht, würde sagen, das ist jetzt zumindest nicht das Prunkstück des Teams.
Ja.
Die Celtics haben ja jetzt keine Scoring-Option auf der 5, die das irgendwie bestrafen kann oder so. Ja. Sie haben Tatum, der, glaube ich, auch in der Serie ordentlich punkten wird. Sie haben Kebab, der während der Saison kaum gegen gegen die Nets zum Einsatz gekommen. Ich glaube, in einem Spiel war er dabei und hat da aber auch nicht richtig lange gespielt. Der ist jetzt fit. Mal gucken, was er irgendwie so ein bisschen machen kann. Aber da haben die Nets im Zweifel eher, glaube ich, ein paar Optionen, zumindest solange DeAndre Jordan nicht steht, der halt absinkt und dadurch ganz, ganz viel Platz lässt. Mhm. Aber sie müssten ihn nicht spielen lassen. Also wenn sie Klecks drauf haben, dann ergeben sich diese Freiräume nicht. Und dann kommst du halt wirklich schon relativ schnell in eine Situation, wo jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Optionen da sind. Also Kevin Durant hat ja bei seiner Pressekonferenz dazu auch gesagt, als er gefragt wurde, wer jetzt so neben Kemba und Tatum derjenige ist, auf den sie achten müssen, fiel ihm eigentlich dann auch nur Fournier ein. Ja. Was okay, also Fournier kann scoren natürlich, aber es ist jetzt, wenn Fournier deine drittbeste Option ist oder wenn Kyrie Irving deine drittbeste Option ist, dann macht es wahrscheinlich doch einen kleinen Unterschied. deswegen, ich glaube einfach, dass ja, das wird letztendlich ein bisschen warmlaufen sein für die Nets. Die werden das, glaube ich, auch einigermaßen seriös angehen, einfach weil das ja immer noch so ist, dass Harden, Durant und Irving, ich glaube, 8 Spiele haben sie jetzt zusammen oder vielleicht 9, aber es ist ja, sie sind ja immer noch nicht eingespielt und ich glaube, sie können diese Serie vielleicht ein bisschen dafür benutzen, weil es wird mit großer Sicherheit in der Serie danach schwieriger für sie. Aber ja, in dieser Serie wird es einfach, glaube ich, de facto nicht schwierig. Was ich, wo ich jetzt schon überhaupt keinen Bock drauf habe und was, glaube ich, sehr nervig sein wird, Kyrie hat seit seinem Abschied kein Spiel in Boston gemacht. Das wird jetzt kommen. Ich glaube, das Fremdschämen für Celtics-Fans in der Halle beginnt bei mir schon vorsorglich. Jetzt. Also, sie haben ja jetzt am Ende von dem Play-In-Spiel dann mit Fuck You Kyrie Sprechchören angefangen. Mir graut es ein bisschen davor, was da die Tage so passieren wird während dieser Serie, aber ja, rein sportlich glaube ich nicht, dass es wahnsinnig spannend wird. Ich freue mich, wenn Tatum ihnen ein Spiel klaut, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht zwingend damit.
Ja, umso besser, dass sie wahrscheinlich relativ schnell rum ist, die Serie, dass sie dann nicht zu viele Ergüsse der Celtics-Fans ertragen müssen.
Ja, aber ja, mehr als die 2 Spiele wird's nicht geben, aber die können ja im Zweifel auch schon reichen.
Ja, stimmt, die können auf jeden Fall rein, das stimmt. Aber ja, was sagst du? Dann gibt's einen Sweep oder?
Ich glaube ehrlich gesagt schon, ja. Also einfach normalerweise würde ich sagen, es kann schon passieren, dass man da dann irgendwie ein Spiel klaut, was die Nets halt nicht mit voller Pulle angehen, aber ich glaube, da sie halt wirklich in der Situation sind, wo sie ja wissen, es muss jetzt relativ schnell klappen mit der Teamchemie und mit dem Rhythmus, werden sie es halt, glaube ich, ziemlich seriös angehen und dann sehe ich einfach nicht so viele Möglichkeiten. Also natürlich kann Tatum auch noch ein weiteres 50-Punkte-Spiel haben und vielleicht reicht das. Ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß und deswegen würde ich sagen Sweep, ja.
Okay. Ich gebe ihnen dieses eine Spiel. Ich sage in 5. Gentleman Sweep quasi. 3-0, 3-1, 4-1 und gutes.
Ja, kann auch passieren.
Ja, die Serie, ja, es ist einfach, die Disbalance ist einfach zu ausgeprägt in der Serie. Ja.
Mit Brown hätte ich mir zumindest so ein bisschen Spannung reinreden können.
Ja. Aber naja. Jetzt. Schwierig. Nächstes Mal. Vielleicht findet Neesmith seinen inneren Jalen Brown und dann sieht es schon wieder anders aus.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden auch diverse Leute das Narrativ anstimmen, dass die Nets den Trade damals doch gewonnen haben. Und es wird mich nerven, aber darüber reden wir dann.
Light-Years und so.
Ja, weißt du? Eben.
So, von langer Hand. Naja, egal. Gut.
Das hat Kyrie mit seinem dritten Auge alles eingefädelt.
Ja, genau. Damit zur letzten Serie, die schon steht. Knicks gegen Hawks. Und da habe ich interessanterweise jetzt gelesen die Tage, sie sind seit April die Knicks mit dem viertbesten Rekord der Liga, die Hawks mit dem zweitbesten. Also klar, liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass nicht jeder mehr jedes Spiel gewinnen wollte, musste und die beiden tendenziell schon eher daran interessiert waren, A, ihre Playoff-Teilnahme zu sichern und B, vielleicht auch noch Richtung Heimvorteil zu gehen. Die Knicks haben es jetzt geschafft mit dem Heimvorteil. Aber trotzdem beeindruckend irgendwie, ne?
Absolut. Also die Haken unter Nate McMillan mit einer 27-11-Bilanz nicht so schlecht. Haben, glaube ich, auch von den letzten 8 Spielen jetzt nochmal 7 gewonnen, bevor es losgeht und haben sich halt wirklich während der Saison sehr verändert. Also gerade offensiv sind sie einfach im Laufe der Spielzeit viel besser, viel vielseitiger auch geworden. Sie haben jetzt gerade kurz vor Ende der Regular Season noch ein personelles Upgrade bekommen, weil DeAndre Hunter endlich zurück ist, was meiner Meinung nach schon, also wenn er ansatzweise seine wichtigste Form, seine Topform erreicht, schon sehr wichtig sein kann, einfach weil er Anfang der Saison so gut war. Also einfach über über Phasen der beste Spieler der Hawks war, glaube ich, oder mindestens der zweitbeste und zeitweise auch der beste. Und ich glaube, er ist insofern auch sehr spannend, weil er vielleicht die Aufgabe Randall bekommen wird. Also vielleicht nicht das ganze Spiel über, aber wenn man so auf die drei Spiele während der Regular Season schaut, und die kann man nicht komplett für bare Münze nehmen, weil zwei davon noch unter Lloyd Pierce waren. Ja. Randall hatte 40, 44 und 28 Punkte in dem Duell aufgelegt. Und das ist natürlich schon relativ viel. Und da wir alle wissen, dass Randall der mit großem Abstand wichtigste Offensivspieler und der Fixpunkt bei den Knicks ist, wird es halt wichtig, wie man ihn verteidigt. Und da hast du halt John Collins, der meiner Meinung nach für dieses Matchup überhaupt nicht geeignet ist, weil er einfach nicht diese, er hat nicht diese Bulligkeit, um da irgendwie gegenzuhalten, abgesehen davon, dass er jetzt sowieso auch nicht der allercleverste Verteidiger ist. Du hast einen Capella, der aber eigentlich mehr alles andere so ein bisschen zusammenhalten muss. Und ich glaube, Hunter ist da vielleicht, auch wenn er jetzt auch nicht ganz so kräftig ist natürlich wie Randall, ist er vielleicht trotzdem eine ganz gute Option, um ihm so ein bisschen in seinen Kreisen einzuschränken.
Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich meine, grundsätzlich balanciert Hunter das Team noch mal mehr aus einfach. Ne? Haben wir auch schon von Anfang der Saison gesagt, dass er halt derjenige ist, also so ein Spieler würdest du hier schnitzen, so wie er die ersten Spiele gemacht hat, bis zu seiner Verletzung. Und ich finde es halt ganz interessant, weil du halt im Endeffekt da schon so zwei, es ist halt so dieser Clash der Philosophien so ein bisschen. Die Knicks so als Defense-First-Team, als klassisches Thibodeau-Team, dann die offensiv unfassbar vielseitigen Hawks. Und dann ist halt die Frage, wer da jetzt mehr dem anderen so sein Ding aufdrücken kann. Also ich glaube, Tom Thibodeau sitzt auf jeden Fall seit Tagen in seinem Labor und tüftelt grinsend und laut lachend diverse verschiedene Coverages für Trae Young und Bogdan Bogdanovic aus. Kann tatsächlich, also ich glaube, so Thibs mal mit einer Woche Vorbereitung auf so eine Serie. Also ich glaube, er legt sich einige Dinge zurecht, die er, mit denen der gute Trae sich dann irgendwie anfreunden muss. Was halt jetzt natürlich nicht optimal ist, ist, dass Derrick Rose sich am Knöchel verletzt hat, kurz vor Saisonende nochmal. Also wird wahrscheinlich schon spielen, aber es ist halt, also er war ja dann nach dem Trade dann doch relativ wichtig und angeschlagen wär natürlich nicht optimal. Jetzt hast du natürlich auch so das Ding, du hast so die toughen Knicks und halt die Hawks, die jetzt nicht so tough rüberkommen. Es ist so ein bisschen Klischee, dass man sagt, okay, die Knicks irgendwie, weiß ich nicht, zwingen dann den Hawks so ein bisschen ihr Spiel auf und schüchtern so ein bisschen ein und der kleine Trae kommt dann nicht zurecht.
Da kommt jetzt wieder der Hater in dir durch.
Nein, also,
die Hawks sind zu weich. Ja, ich sehe das schon. Ja.
Wir haben ja auch noch einen Europäer drin. Ja, die sind ja eh auch alles soft.
Mehrere.
Ja, stimmt, mehrere, ja. Also von daher.
Bella, Gallinari, Bogdanovic.
Ja, stimmt. Ja, gut, also kannst du eigentlich, komm mal, hier nix in vier und ab dafür. Also kann ja nichts.
Wahrscheinlich.
Nee, aber.
Ja, das ist schon ein ganz interessanter Kontrast.
Ich würde irgendwie so auf den ersten Blick, wenn ich mir die Teams so anschaue, würde ich den Hawks tatsächlich ein bisschen mehr vertrauen. Aber irgendwie sind die Knicks so ein irrationales Team, das irgendwie, wir haben auch schon bei Randall drüber gesprochen, einfach, dass er hochprozentig trifft, aber dabei wahnsinnig schwere Würfe trifft. Mhm. Es kommt alles so ein bisschen unerwartet. Ich meine, die Knicks sind auch sind eins der effizientesten Dreierteams der Liga, obwohl sie eigentlich, abgesehen von Reggie Bullock, jetzt keinen ausgewiesenen Dreierspezialisten drin haben.
Ja, aber das halbe Team trifft über 40%.
Ja.
Also auch, also Randall, Barrett, wo wir Anfang der Saison noch drüber geschimpft haben, wie sein Wurf aussieht
und wie wenig
Vertrauen er teilweise die Würfe nimmt, über die Saison über 40%. Rose, seitdem er in New York ist und seitdem wahrscheinlich der zweitwichtigste Offensivspieler nach Randall ist, über 40%. Burks, über 40%. Also das zieht sich halt irgendwie so durch den Kader auch. Emmanuel Quickley ist knapp an den 40%.
Ja.
Und letztendlich wird es ja darauf ankommen, ob die Knicks das schaffen, genug Offense irgendwie aufs Parkett zu bekommen, weil wir wissen, dass sie defensiv sehr gut sind. Wir wissen, dass Thibodeau sich da alles mögliche Verrückte überlegen wird, gerade wie man Young angeht. Da wird es, finde ich, sehr, sehr spannend zu sehen, inwieweit Young das schafft, so viele Freiwürfe zu ziehen, wie er das in der Regular Season tut, weil halt in den Playoffs normalerweise schon ein bisschen anders gepfiffen wird. Was da das Konzept gegen ihn wird, finde ich spannend. Also auch, ob dann Bullock überwiegend diese Aufgabe bekommt, ob Payton vielleicht dann bisschen weniger spielt und man dafür einen Dilikina ein bisschen mehr mit reinbezieht. Es gibt da ja ganz viele Optionen, die man gegen ihn stellen kann. Thibodeau wird da alles ausprobieren. Aber die größte Frage, wo es dann letztendlich wahrscheinlich von abhängt, wer es gewinnt, ist, kriegen die Knicks das hin, dass genug Dreier reinfallen, damit sie die Spiele am Ende, also wenn sie diktieren können, dass sie die relativ knapp gewinnen. Und ich glaube, das das wird es halt determinieren. Und also bei mir ist auch, ich bin seit Tagen am Hadern. Ich musste auch dazu schon eine Vorschau schreiben, deswegen ist mein Pick auch schon raus. Aber seitdem habe ich mich auch schon wieder 30 Mal hin und her entschieden, weil ich halte die Hawks für eigentlich das tiefere und das etwas besser besetzte Team. Mhm. Ich glaube, sie haben offensiv auf jeden Fall mehr Talent und insgesamt haben sie eine etwas bessere Balance im Kader. Also alleine die Optionen, die sie von der Bank haben mit Hörter und Gallinari sind gut. Sie haben in der Starting Five mit Young, mit Bogdanovic, der immer stärker wurde, mit Hunter, mit Collins und Capella 5 eigentlich wirklich richtig gute Spieler. Also in dem Setup ist wahrscheinlich Capella der limitierteste Offensivspieler, der aber auch ein super Rollman ist. Also das hat da schon alles Sinn und Verstand und das ist bei den Knicks nicht zwingend der Fall. Also da ist halt viel, wo ich sagen würde, dass da sind sie davon abhängig, dass sie schlechte Würfe treffen. Sie treffen sie aber über diese gesamte Saison halt nun mal ziemlich gut. Ja, also ich habe halt Knicks in 7 getippt letztendlich, weil sie den Heimvorteil haben und weil ich Thibodeau ein bisschen mehr vertraue als Nate McMillan. Also wir haben den Rekord unter ihm angesprochen, 27-11, aber sein Rekord in den Playoffs ist halt deutlich schlechter. Also er hat in seiner Coaching-Karriere, glaube ich, wie ich es richtig im Kopf habe, hat er 9-mal die Playoffs erreicht und 8-mal ist er in der ersten Runde rausgeflogen. Von den letzten 16 Erstrundenspielen, die er hatte, also alle mit Indiana, hat er 3 gewonnen, ist halt auch immer rausgegangen. Und es geht jetzt nicht gegen LeBron, das muss man dazu sagen, aber ich glaube einfach, gerade was so Adjustments angeht, vertraue ich da vielleicht das kleine bisschen mehr in Thibodeau. Und deswegen glaube ich, dass die Knicks, wie gesagt, durch den Heimvorteil und durch einen gewissen Vorteil beim Coaching dieses Talentdefizit genug wettmachen können, dass sie die Serie irgendwie gewinnen. Also ich finde, diese ganze Saison hat sowas leicht albern Magisches, was die Knicks angeht, einfach weil niemand irgendwas von ihnen erwartet hat. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es noch weitergeht. Auch wenn also du hast es eigentlich schon richtig gesagt, vieles davon ist irrational. Ich glaube, aber irrational trifft es bei dieser Knicks-Saison ganz gut.
Eben, und deshalb, ich habe auch Knicks in 7 tatsächlich. Und auch, ich habe aber auch so ein bisschen überlegt, weil ich meine, wir reden immer drüber, er steht und fällt mit Randle und für Randle ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt erreicht, okay, jetzt hat er Regular Season, hat eine All-NBA-Saison gespielt, jetzt wäre es natürlich umso schöner, wenn es in den Playoffs irgendwie beweisen kann. Und wir haben ja vorher die potenziellen Defender angesprochen. So richtig optimal ist keiner für ihn. Kann natürlich trotzdem funktionieren. Also Hunter, wie gesagt, extrem gut. Aber Hunter halt auch, glaube ich, seitdem er zurück ist, 4 Spiele gemacht?
Ja, irgendwie so mit drin. Genau. Und nur im letzten hat er wirklich richtig, richtig viele Minuten gesehen.
Die Rockets, ne? Ja. Eben. Und deshalb, ja, also ich meine, wie bereit ist er denn schon? Und dann, keine Ahnung, können Sie Randle wirklich dann so einschränken? Also möglich ist es natürlich, aber das sind halt irgendwie so Fragen. Und ich denke mir dann auch, also es ist halt irgendwie so dieses Irrational, der Knicks übt halt so einen gewissen Reiz aus. Außerdem will ich unbedingt ein Spiel 7 im Garden, auch wenn er nicht ausverkauft ist. Und dann mit gutem Ende für die Knicks. Also irgendwie, es muss einfach weitergehen. Deswegen habe ich auch Knicks in 7. Also will ich auch gar nicht dagegen reden.
Kommt da dann dein Market Bias wieder durch als Bulls-Fan?
Absolut. Schon, oder? Absolut. Wir großen Märkte müssen zusammenhalten.
Ja, trifft es ganz gut.
Nächstes Jahr dann hoffentlich das gleiche für die Bulls. Ich hoffe, die Knicks-Fans werden nächstes Jahr dann, egal.
Ja. Mit Sicherheit werden sie die Daumen drücken.
Ich denke auch. Gut, dann sind wir einmal quer durch die Serien gesurft. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, so bevor wir jetzt rausgehen. Wir haben jetzt noch 2 Play-In-Spiele. Diesmal weiß ich es, keine Serien, sondern nur Spiele. Wir haben am Dienstag ja schon ein bisschen getippt. Jetzt sehen die Spiele etwas anders aus, zumindest im Osten. Wizards gegen Pacers, glaubst du?
Ah, bis das rauskommt, ist das ja schon, fast zu weit. Ja, aber deswegen ist eigentlich auch egal. Nee, aber also Beal sah, finde ich, nicht so rund aus. Die Pacers, auch ohne LeVert, haben offensiv schon echt gut ausgesehen. Andererseits sah Charlotte auch fürchterlich aus. Letztendlich irgendwie bleibt mein Pick so ein bisschen bei Washington. Aber es ist, sind wir ganz ehrlich, es ist mir nicht ganz so wichtig. Auch da wird es, glaube ich, in der ersten Runde, je nachdem, nicht so spannend werden. Einfach weil mit Beal nicht bei 100% sind die Wizards halt auch für Philly einfach keine Herausforderung, meiner Meinung nach.
Ja, also glaube ich auch. Klar, wenn wir dann Richtung erste Runde gucken. Ich würde auch die Wizards im Vorteil sehen. Ich hoffe, Miles Turner macht uns damit jetzt nicht zum Casual.
Ja, weil wir haben ihn nicht zum Defensive Player of the Year wählen wollen. Ja,
das ist natürlich, geht natürlich gar nicht. Das stimmt. Und allein aufgrund meiner wiederentdeckten Liebe für die Warriors hoffe ich natürlich, dass die Warriors durchgehen. Wobei, wie gesagt, ich bin da ja so ein zweimal innerhalb kürzester Zeit gegeneinander zu spielen und einmal geht es um alles für den einen. Zweimal geht es um alles, dann gewinnt halt gern auch mal der Sieger, der Verlierer des ersten Spiels. Aber wie dem auch sei. Es wird spannend. Und,
ja, am besten finde ich es irgendwie auch deutlich spannender, aber gleichzeitig die Vorstellung Curry gegen die Jazz finde ich auch ein bisschen reizvoller. Also
das muss passieren, oder?
Es stellt halt nochmal ein bisschen vor andere Herausforderungen. Aber gleichzeitig Valanciunas, der alte Wasserbüffel, ich sehe ihm auch durchaus ganz gerne echt zu, auch wenn er in diesem Spiel heute Nacht einen der lustigsten Flops hatte, die ich seit langem gesehen hatte. Also wenn man bedenkt, dass das ja ein Bulle von einem Menschen ist, der dann, wenn so jemand dann versucht, so Calls so richtig albern zu verkaufen, sieht es halt immer noch viel, viel lustiger aus. Aber ja, also ich finde schon einfach, weil er so ein Throwback-Player ist. Er hat halt so mit die besten Center-Moves aktuell noch. Und alles, was er tut, sieht so aus, als würde es wehtun. Aber ich find's halt immer gut, wenn die Spieler nicht alle gleich sind. Und er ist halt jemand, der irgendwie wirklich noch ein bisschen sich abhebt. Und davon haben die Grizzlies einige. Also auch mit Anderson. Also wie sehr wir beide Morant lieben, ist ja eh klar.
Ja.
Von daher, ich mag auch das Jackson, Team auch sehr gerne. Aber aktuell vertraue ich den Warriors einfach, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja, und ich habe auch gemerkt, als ich das Spiel am Sonntag gesehen habe, ich mag die Warriors auch schon noch ein bisschen lieber. Irgendwie. Das ist natürlich total, also auch total rationale Begründung und sehr objektiv.
Aus 36 alles. Mafia, die sind aus Memphis, weißt
du? Okay, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Und natürlich können wir nicht gehen, ohne euch den Hinweis zu liefern, dass ihr uns, solltet ihr es noch nicht getan haben, sehr gerne abonnieren könnt. Das geht sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, als auch bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music und bei Google Podcasts. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, was auch immer euch so auf dem Herzen liegt. Ja, und jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf die Playoffs. Samstag geht's los. Endlich mal wieder. Das ganze Wochenende ist eigentlich ziemlich geil, ne? Also du hast ja irgendwie auch Sonntag dann nochmal Nachmittag und dann Montag Feiertag. Also besser hätten sie es nicht legen können fast.
Stört mich tatsächlich ausnahmsweise auch nicht, dass ich am Wochenende arbeiten muss.
Ja, das stimmt. Da bietet sich das an. Das Angenehme mit dem Pflichten verbinden oder wie auch immer man das normalerweise sagt. Egal. Wir sind am Ende angekommen, bedanken uns nochmal für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag und dann hören wir uns hoffentlich dann demnächst wieder. Bis dahin. Reingehauen.